Es gibt bei der Verleumdung, passt auf, diese Verleumdung, worüber wir heute sprechen, dass jemand über eine verheiratete Frau oder verheirateten Mann spricht, indem er sagt, dieser Mann hat Unzucht begeht, er hat mit dieser Frau geschlafen. Oder dass jemand sagt, diese Frau ist eine Prostituierte oder eine unreine Frau, weil sie mit diesem Mann geschlafen hat. Das ist sehr, sehr schlimm. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt, derjenige, der eine Verleumdung über eine Frau oder über einen Mann spricht, ohne dass er dabei vier Zeugen hat, was sollen wir mit ihm tun? Der Richter muss ihn dafür als Vergeltung 80 Mal peitschen. 80 Peitschen. Allahu Akbar, nur wegen einer Aussage über eine Frau oder über eine Frau, einen Mann, er hat das gesprochen und dann 80 Peitschen. Und wir wissen, dass eine der größten Sünden, wenn man mit Frau oder mit einem, eine Frau mit einem Mann schläft, außer der Ehe, dass das eine der größten Sünden und dafür kriegen sie 70 Peitschen. Und guckt mal hier, 80 Peitschen. Ja, passt auf, es geht hier nicht um Peitschen. Es geht um die Gesellschaft an sich. Damit die Gesellschaft beschützt wird. Sonst jeder spricht über jeden. Diese Frau ist im Zweifel. Dieser Mann ist im Zweifel. Und auf einmal verbreitet sich die Sache in der Gesellschaft, dass Familien über Familien reden, Frauen über Männer und Männer über Frauen. Verheiratete Leute werden mit Unzucht beschuldigt. Und so, was passiert? Jeder Ehemann lebt im Zweifel mit seiner Ehefrau. Und jede Ehefrau lebt im Zweifel mit ihrem Ehemann. Und das macht Eheprobleme, gesellschaftliche Probleme, Familienprobleme. Und das herrscht. Und dann haben wir, wal-iyadu billah, eine total kaputte Gesellschaft. Nur Abscheu und Hass, was unter den Menschen herrscht. Der Islam hat dafür Mauern gebaut. Wenn du über eine verheiratete Frau sprechen möchtest, dass sie Unzucht begeht, bitteschön, die Tür ist auf. Geh zum Richter und geh und sag, diese Frau hat Unzucht begangen. Bei Allah, wenn du nicht drei andere Zeugen hast, und die müssen unbedingt bezeugen, dass diese Frau mit diesem Mann geschlafen hat. Ganz ausführliche Beschreibung. Und die Ulama benutzen dafür einen Satz. Wurudu qadib al-kuhli fil makhala. Kennt ihr den Kajal-Behälter? Der Kajal für die Augen. Und er kennt diesen Stab, womit die Frau oder den Mann auch den Kajal auf seinen Augen macht. Ha? Er sagt, genauso wie dieser Kajal-Stab auf den Kajal-Behälter reingeht. Das heißt, dass alle bezeugen müssen, dass sein Glied in ihr drin war. Ja, das ist Islam, brauchen wir uns nicht zu schämen, damit wir unsere Grenzen kennen müssen. Da, wenn einer zweifelt, wenn einer sagt, also, ich bin mir nicht sicher, die anderen drei sagen, wir sind sicher, wir haben es gesehen. Einer sagt, nein, ich bin mir nicht sicher. Was passiert? Alle drei müssen gepeitscht werden. Alle drei müssen gepeitscht werden. Damit es nicht heißt, über eine verheiratete Frau oder einen verheirateten Mann darfst du nicht sprechen, erst wenn alle Grenzen des Islam was bewahrt sind. Jetzt kommen die Leute, die sprechen über Islam. Ach, Islam peitschen, ah, Islam Frau und so, mit Unzucht und so. Hallo. Wir können so oberflächlich reden und fliegen, wie wir wollen und zaubern mit der Rede. Aber die Vernünftigen, wenn sie tief in den Geboten des Islam gehen, dann wissen sie, dass das die besten Geboten, was es überhaupt auf der Erde geben kann. Ja? Weil das ist ein Abschreckungsgesetz, damit nicht jeder über jeden sprechen darf. Und deswegen, Al-Qadf oder diese Verleumdung, die Strafe dafür ist 80 Peitschen. Aber damit es nicht heißt, jeder wird gepeitscht oder über jeden wird gesprochen und so, es gibt Gesetze und Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt diese Strafe, was? gesetzt wird und gemacht wird. Es gibt 9 Bedingungen, die erfüllt sein müssen. 2 Bedingungen bei demjenigen, der, also bei dem Verleumder, derjenige, der jemanden beschuldigt, er muss 2 Bedingungen haben. Die zweite Bedingung oder 2 andere Bedingungen haben mit der Verleumdung zu tun. Und 5 Bedingungen müssen erfüllt werden bei demjenigen, bei dem Beschuldigten. Bei demjenigen, bei dem Verleumder, derjenige, der anderen beschuldigt mit Unzucht, der anderen verheirateten Menschen mit Unzucht beschuldigt, er muss diese 2 Bedingungen unbedingt erfüllen. Al-Aqlu wal-Bulugh. Verstand und Erwachsensein. Verstand natürlich. Ein Verrückter, wenn ein Verrückter kommt und sagt zum Richter, dieser Mann hat mit so einer Frau geschlafen, ich habe es gesehen, oder Verrückter, er hat keinen Verstand. Oder jemand, der betrunken ist, sein Verstand ist beeinflusst und berauscht, er kann nicht klar denken. Ja, also es muss erfüllt sein, dass derjenige in Topform ist, das heißt, es geht ihm gut, im Verstand zumindest. Zweitens, er muss erwachsen sein, also Kinder nicht. Wenn die Kinder bezeugen, sie haben das gesehen, wird vom Richter nicht angenommen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Schreibfeder schreibt nicht über 3 Personen. Über das Kind, erst wenn er erwachsen wird. Und über den Schlafenden, erst wenn er aufsteht. Und über den geistig Behinderten, erst wenn er begreift. Also diese 3 Personen oder 3 Arten von Personen, auch wenn sie Sünde machen, Allah schreibt nicht ihre Sünden auf. Weil der geistig Behinderte, er kann nicht begreifen, er kann nicht klar denken. Wenn jemand während des Schlafens eine Sünde macht, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihm nicht diese Sünde, weil er schläft, er ist nicht da. Auch wenn er mit seiner Hand oder irgendwas gemacht hat. Und auch das Kind, er ist nicht, weil er ist noch nicht in Vollreife, er ist nicht erwachsen, damit der Allah subhanahu wa ta'ala auf ihm schreibt. Jetzt, wenn wir über die Verleumdungstat sprechen, es muss Folgendes sein. Er muss darüber sprechen, dass es um eine Unzucht geht. Nicht irgendetwas, ach, diese Frau ist so oder dieser Mann ist so. Nein. Eine Verleumdung heißt es, erst wenn es mit Unzucht verbunden ist. Das heißt, dass der Mensch oder der Zeuger ausdrücklich sagt, dieser Mann hat Unzucht begangen oder diese Frau hat Unzucht begangen. Und da gibt es 2 Arten, wie ein Verleumder oder wie ein Zeuger das sagt. At-Tasrih wa At-Ta'rid. At-Tasrih, das heißt, mit eindeutigen, verständlichen, klaren Sätzen. So, dieser Mann hat an dem Tag so und so, er hat Folgendes gemacht und er beschreibt ganz genau, wie es ist. Das heißt, die Sache ist klar vor dem Richter. Und es gibt At-Ta'rid. At-Ta'rid, das heißt indirekter Weg. Jemand kommt zu jemand und sagt ihm, er streitet mit ihm. Und er will ihn beschimpfen, er sagt ihm, du, also mein Vater und meine Mutter sind nicht Prostituierten. Was heißt das denn? Indirekt hat er ihm gesagt, dein Vater und deine Mutter sind so. Oder die haben keine Unzucht begangen. Also das heißt, er sagt das indirektweise über die Eltern. Normalerweise in der Religion, er wird zur Rechenschaft gezogen. Du hast über 2 Personen gesagt, sie haben Unzucht begangen. Dieses Wort auch, wenn es so in deinem Munde kommt, im Islam ist das nicht. Du musst deinen Beweis nehmen. Wenn du keinen Beweis hast, dann musst du die Strafe bekommen. Wenn es ein Richter ist und wenn es die Sache ist. Bei dieser zweiten Art indirekte Aussage sind die Ulama und die Gelehrten nicht einig. Nur Imam Malik, rahmatullahi alayh, sieht in diesem Fall, dass dieses Gebot mit Peitschen, das auch im Falle von indirekter Verleumdung, Shafi'i und Abu Hanifa und Imam Auza'i und Thawri, alle und die meisten Ulama sagen nein, nein. Was steht im Koran, machen wir. Im Koran steht, derjenige, der jemanden mit Unzucht beschuldigt, der macht so und so. Aber steht nicht, wenn es auch indirekter Art ist. Ja, darüber werden wir dann sprechen. Jetzt kommen wir zu einer Sache. In einem Fall, wenn jemand, ein Christ oder ein Jude, beziehungsweise eine Christin und eine Judin, ja, verleumdet und beschuldigt, mit Unzucht beschuldigt, weil er Christ ist und Jude ist, wird auf ihn dieses Gebot gemacht? Wird er zur Rechenschaft gezogen von dem islamischen Richter? Was ungewöhnlich ist, dass die meisten Gelehrte des Islam sagen nein. Was die meisten Gelehrte des Islam, sie sagen nein. Wenn es um Christin oder Judin oder Christ oder Jude ist und der Muslim ist derjenige, der verleumdet oder der, was heißt, der beschuldigt sie mit Unzucht, dann wird nicht für ihn diesen Gebot gemacht. Haben Sie dafür Beweis? Nein. Und Alhamdulillah, dass wir immer Gelehrte haben, die die Sachen ins Klare bringen. Unter denen ist Al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi. Er sagt, ja, bitteschön, wir brauchen nur Beweise. Ja, jetzt das paar Gefährten, das paar Tabi'in, das nicht gemacht haben, dieses Gebot für ihn, das ist seine Meinung. Aber wir brauchen einen Beweis. Al-Imam Ibn Hazm sagt, im Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ. Diejenigen, die den ehrbaren Frauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen. Hier steht nicht Gläubige oder Nichtgläubige. Steht hier? Es steht nur Muhsanat. Das heißt verheiratete, ehrbaren Frauen. Und das ist der Grundsatz von einer Gesellschaft. Wenn du das nicht akzeptierst bei anderen, das ist deine Meinung. Hast du einen Beweis im Koran oder in der Sunna? Nein. Und wir sind, auch wenn wir Imam Malik folgen und Imam Shafi'i folgen, wir sind nicht stur und nicht Fanatiker. Wenn ein paar Ulama kommen und die Sache ins Klare bringen, dass sie keinen einzigen Beweis haben über diese Trennung zwischen Muslim und Nicht-Muslim, dann sagen wir, tut uns leid. Habt ihr Beweis? Bitteschön. Wenn ihr nicht Beweis habt, dann brauchen wir nicht das als Gebot für die Menschen zu schreiben. Also, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Christ, Jude, Muslim, wenn es um Verleumdung geht. Das heißt, wenn du das über eine christliche Frau machst oder jüdische Frau, du wirst zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, da sagen sie, wenn man, sie sagen auch, es gibt zwei andere Meinungen. Sie sagen, außer wenn diese christliche Frau die Ehefrau eines Moslems ist und man spricht über sie, man beschuldigt sie mit Unzucht, dann gilt in diesem Fall, nur weil sie eine Frau eines Moslems ist. Wer hat diesen Unterschied dann gemacht? Habt ihr klare Beweise? Nein, gibt's nicht. Oder sie sagen, wenn diese christliche oder jüdische Frau ein Kind hat von einem Moslem, also die war verheiratet mit einem Muslim und sie hat ein Kind von ihm. Habt ihr Beweis, klarer Beweis dafür? Nein, nein, nein. Hundertprozentig. Also es gibt keinen Unterschied. Wir sind nicht fanatisch. Wir denken nicht fanatisch, sondern wir sind eine Umma und eine Nation des Beweises. Wenn jemand zwischen Muslim und Nicht-Muslim in dieser Sache unterscheiden möchte, dann soll er uns ein klarer Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in allgemeiner Form, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. Und diejenigen, die die verheirateten, ehrbaren Frauen Untreue vorwerfen, sind. Es gibt nicht hier gläubige, muslimische, christliche, einfach Frauen. Und das Komische ist, dass es auch Unterschied gegeben wurde zwischen einem Sklaven, beziehungsweise Sklavin und einem Freien und Freien. Das heißt, Sie sagen, wenn der Sklave, wenn über die Sklave oder wenn der Sklave mit Unzucht beschuldigt wird, dann darf dieses Gebot nicht gemacht werden. Weil diese Unantastbarkeit der Menschenwürde ist im Falle der Sklave nicht da. Und im Falle einer Sklavin ist auch diese Unverletzlichkeit der Menschenwürde, die ist nicht da. Bei wem? Bei den meisten Gelehrten von den Rechtsschulen. Diese Sache, diese Unverletzlichkeit der Würde des Menschen, bei Sklaven, Sklavinnen gibt es nicht. Bei wem? Bei der Mehrheit der Gelehrten. Subhanallah. Imam al-Qurtubi sagt sogar Ijma', Konsens. Woher hat er den Ijma'? Hat Imam ibn Hazm gesagt, woher hast du das? Kann man nicht sagen. Und was heißt Ijma'? Subhanallah. Haben Sie einen Unterschied da? Haben Sie einen Beweis dafür? Imam ibn Hazm mit seinen klaren Beweisen sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Allah die Menschen erschaffen hat aus weiblichen und männlichen. Und der Beste unter euch ist derjenige, der gottesfürchtig ist. Guckt mal, was er ganz genau sagt. وَدَخَلَ فِيهَا قَدْفُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ دُخُولًا مُسْتَوِيًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخُصَّ مُؤْمِنَةً مِنْ مُؤْمِنَةً. In diesem Fall sind Sklaven und diese freie Frau beide gleich, weil Allah Ta'ala keinen Unterschied zwischen einer Gläubigen und einer anderen. Und er sagt, فَهَذَا عُمُومٌ تَدْخُلُ فِيهِ الْكَافِرَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ فَوَجَبَ أَنَّ قَاذِفَهَا فَاسِقٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبُ. Und bei dieser Verallgemeinerung im Koran steht drin die Ungläubigen und die gläubige Frau. Alle sind drin. Und außerdem, er sagt, Abdullah ibn Umar und Al-Hassan al-Basri, sie haben diese Strafe vorgeschrieben für denjenigen, der ein Sklave oder eine Sklavin mit Unzucht beschuldigt, ohne einen klaren Beweis, das heißt vier Zeugen mit allem drum und dran, was wir gesagt haben. Also, die anderen haben einen Beweis, wenn es um Sklave geht. Und dieser Beweis ist sahih, authentisch, in höchster Stufe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt,
من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
Derjenige, der seinem Sklaven die Untreue, also diese Unzucht vorwirft, er wird am Tag der Auferstehung von Allah, bei Allah wird von am Tag der Auferstehung zur Strafe gezogen und gepeitscht. Die sagen, seht ihr? Also erst im Tag der Auferstehung. Die anderen sagen, ja und? Diesen Beweis kann vieles heißen. Es kann heißen, bei Sklaven ist es noch schlimmer. Das heißt, er kriegt noch extra am Tag der Auferstehung. Und wo heißt hier in diesem Beweis, dass in der Dunya dieses Gebot nicht gemacht wird? Wo steht denn das? Es ist kein klarer Beweis. Im Gegenteil, es spricht gegen euch und nicht für euch. Ja, weil bei Sklaven manchmal gehen die Rechte verloren. Und da hat Mohammed Sand gesagt, hier gibt es extra Peitschen am Tag der Auferstehung. Wo ist das Problem? Ja, und diejenigen, die gesagt haben, der Konsens ist in dieser Sache da, es gibt keinen Konsens. Weil die Menschenwürde ist für allen da. Und da sagt Imam Ibn Hazm, und es kann sein, dass ein Sklave, ein gottesfürchtiger, aufrichtiger Sklave, besser als ein hochgeehrter Qurashite, der Führer der Muslime ist. Kann sein. Im Islam gibt es nicht diese Stufen, Papst und wie heißen die alle? Bischof und so, gibt es nichts. Gibt es nichts. Alle sind vor Allah Ta'ala gleich. Alle. Und Allah subhanahu wa ta'ala unterscheidet unter denen mit Frömmigkeit und mit Tugend und mit Gottesfurcht. Und von daher, ein Sklave kann besser als ein Qurashite, der die Menschen führt. Ja? Und die Sklaverei, hier machen wir nur eine Klammer auf und Klammer zu. Islam kam, um die Sklaverei abzuschaffen und wurde dank Islam abgeschafft. Weil die Sklaverei in Arabien verbreitet war. Total, überall war Sklaverei. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit dem Gebot kam, es gibt keine Sklaverei mehr, dann hätten sie ihn alle bekämpft. Keiner hätte ihm gefolgt, wäre ihm gefolgt. Richtig oder nicht? Genauso wie bei Alkohol, bei Berauschenden. Alle haben Wein getrunken wie Wasser. Jeden Tag Wein. 4 Stufen hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gebraucht, 4 Perioden, damit letztendlich der Gebot, das Verbot kommt. Dann wurde das verboten. Also Schritt für Schritt. Bei Sklaven hat Allah subhanahu wa ta'ala vieles gesagt. Wenn du dies tust, wenn du zum Beispiel ein schwörst und du hast nicht dein Schwur erfüllt, dann musst du einen Sklave befreien. Oder wenn du im Ramadan mit deiner Frau schläfst im Tag, dann musst du 60 Tage fasten oder einen Sklave befreien. Also immer gibt es dieses Sklave befreien. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, der einen Sklave befreit, der bekommt am Tag der Auferstehung so und so und so von Belohnung. Das heißt, er hat uns motiviert und dazu gerufen, die Sklaven zu befreien und wurde auch. Gibt es nicht mehr, walhamdulillah. Ja, und von daher sagen wir, das heißt nicht, wenn wir über Sklaven sprechen, dass der Islam Sklaverei befürwortet. Nein, das ist die Weisheit des Islam, dass alles in Stufenweise abgeschafft wurde und das ist eine Weisheit, wie man zu den Menschen rankommt. Also, es gibt keinen Beweis, keinen Unterschied zwischen Sklaven und einem Freien und zwischen einem Muslimen und einem Christ, wenn es um diese Strafe geht, um dieses Gottesgebot geht. Ja? Und Ibn Hazm sagt, alle Menschen stammen von Adam und von seiner Frau. Von daher wurden sie erstmal nicht als Sklave erschaffen. Sie wurden als frei erschaffen. Und sie sind gleich. Und passt auf, hier sprechen wir über die Menschenwürde, nicht über Moslemwürde. Menschenwürde ist unantastbar. Allah sagt im Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Und wir haben die Kinder Adams, nicht die Muslime, die Kinder Adams. Wir haben die Kinder Adams geehrt, also von der Erschaffung, vom Bild, von unter den Tieren. Wir sind nicht wie die Tieren, wir können begreifen, wir können spüren, wir können fühlen, wir können vieles. Er hat sie geehrt und wir haben ihnen beste Erschaffung geschenkt und gegeben. Und deswegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ein Jude, also ein Trauerzug von einem Jude, der verstorben ist. Er ist gestanden, als der Trauerzug vorbeigegangen ist. Dann haben sie ihm gesagt, ja Rasulullah, warum stehst du? Das ist nur ein Jude, der gestorben ist. Er sagt, ist das keine menschliche Seele? Hier geht es um was? Menschen. Ist das keine menschliche Seele? Wenn er Gutes getan hat oder Schlechtes, bei Allah ist was? Die Abrechnung. Aber unter den Menschen, wir können niemals in seine Würde verletzen oder angreifen. Und wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der unter den Menschen unterscheidet. Er darf das. Deswegen hat er mehreren Stufen im Paradies gemacht. Und mehreren Stufen auch in der Hölle gemacht. Weil es Unterschied unter den Menschen ist. Und es gibt unter den Menschen die frommen, tugendhaften Diener und es gibt die Frevler. Und es gibt die Ungerechten. Ja, und von daher, nach unseren Taten werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt, aber extra. Aber unter uns Menschen, keiner darf die Würde eines anderen Menschen was verletzen. Und das sage ich zu den Kindern, die zur Schule gehen, weil ich mehrmals gehört habe, dass die Lehrerinnen und Lehrer sagen, die Deutschen werden beschimpft von den muslimischen Kindern. Es kann sein, dass es sowas gibt. Aber sowas wollen wir abschaffen. Sie sagen, ey, du bist ein Schmutziger, weil du, was? Schweinefleisch isst. Oder du bist ein Sohn von einer Prostituierte. Warum? Weil es gibt keine deutsche Frau, die nicht mit einem Mann geschlafen hat in ihrer Jugend und so. Und dann beginnen sie einander zu beleidigen. Das gehört nicht zum Islam. Und das ist eine Sünde und eine große Sünde. Wir müssen einander respektieren. Wir müssen einander achten. Und wir dürfen niemanden verletzen in seiner Würde, in seiner Erziehung und wie er ist. Und der Muslim spricht nur gute Worte und weiß, und er muss immer damit rechnen, was ein Wort machen kann. Ein Wort kann ihn recht leiten, kann ihn aber auch vom Islam weg entfernen. Und so viel wurde das passiert. Durch Verhalten eines Moslems hat einer gesagt, niemals an Islam denken. Er denkt, dass das der Islam ist, hat aber nicht mit dem Islam zu tun. Deswegen sagen wir, wir müssen alle Menschen unter uns, egal von welcher Nationalität und egal von welcher Religion, Zugehörigkeit, als Mensch respektieren, als Mensch achten und nicht beleidigen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und beleidigt und beschimpft nicht diejenigen, die anderen Götter anbeten, damit sie nicht Allah beschimpfen und beleidigen. Nur damit sie, passt auf, wir müssen diese gegeneinander Respekt haben. Und das gehört zu den Fundamenten des Islam. Sie haben aber auch einen Unterschied gemacht über kleine Kinder oder Erwachsene. Das heißt, wenn ein Mann kommt und er sagt über ein Mädchen, 10-jähriges Mädchen, er sagt, dieses Mädchen hat mit diesem Mann geschlafen. Manche Ulama sagen, nein, wird nicht, was? Er wird nicht zur Rechenschaft gezogen und so, weil es ist ein Kind. Imam Malik sagt, nein. Das hat erstmal mit ihrer Würde zu tun und mit ihrer Zukunft zu tun. Auch wenn sie noch klein ist, hat das mit ihrer Zukunft zu tun. Und deswegen muss auch zur Rechenschaft gezogen für diese Verleumdung. Und auch Qadiful Majnun, der Verleumder von dem geizig Behinderten. Du siehst jemanden, der geizig behindert ist und sagt, dieser Mann hat mit dieser Frau geschlafen. Auch wenn er verrückt ist, darfst du nicht. Und du wirst auch zur Rechenschaft gezogen. Warum? Weil er kann eines Tages mit seiner Vernunft kommen oder. Und das wäre Lüge über ihn und. Und er hat trotzdem eine Würde als Mensch. Auch wenn er geizig behindert ist. Aber Shafi'i und Abu Hanifa sind anderer Meinung bei dieser Sache. Bei kleinen Kindern und bei Majnun, bei den geizig Behinderten. Sie sagen, wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Jetzt, wenn der Nicht-Muslim, der Muslim verleumdet, wird er vor dem Richter zur Rechenschaft gezogen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind? Ja. Warum? Weil, wenn die Muslime unter den Nicht-Muslimen leben, sie sind verpflichtet, die Grundgesetze und die Gesetze zu achten. Genauso wie wir, zum Beispiel hier in Deutschland, ja, wir dürfen nicht diese Gesetze abbrechen und verletzen, wenn sie nicht unserer Religion natürlich widersprechen. Genauso ist das, wenn der Nicht-Muslim verleumdet, Allah Ta'ala sagt, وَأَنُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ und richtet zwischen ihnen mit Allahs Gebote. Und er ist auch da eingeschlossen. Jetzt bei der Sache von indirekter Art und Weise, wenn man das benutzt. Zum Beispiel, man kommt zu jemandem und er sagt, diesem Mann hat Folgendes gemacht, aber nicht direkt, dass er ihm sagt, er hat Unzucht begangen. Die Ulama sind hier unterschiedlicher Meinung. Wie wir gesagt haben, Imam Malik nimmt das auch als Verleumdung. Die anderen sagen nein. Erst wenn es direkt und klar ist, dass er das wirklich mit Unzucht und mit Zina verbunden hat. Bei den Zeugen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, da müssen 4 Zeugen sein. Die Zeugen müssen alle zusammen in diesem Ort sein. Und beim Zeugnis müssen sie auch zusammen sein. Ihr sagt Imam Malik, rahmatullahi alayh. Und nicht nur, sie müssen das gesehen haben, in demselben Ort. Und wenn einer von ihnen sich im Zweifel, also wenn er im Zweifel ist, dann werden die alle 3 gepeitscht, wie Umar ibn Khattab schon mal gemacht hat. Und wenn wir feststellen oder wenn der Richter feststellt, dass einer gelogen hat,
Das heißt, er muss gepeitscht werden. Reicht? Nein. Ab dem Tag wird sein Zeugnis nicht mehr angenommen. Bis wann? Ein Monat, zwei Monate, zwei Jahre? Nein, ewig. Sein Zeugnis wird nicht mehr akzeptiert. Nicht mehr akzeptiert. Bis er stirbt. Das heißt, dieser Mann ist nicht vertrauenswürdig, wenn es um Zeugnis geht. Und nicht nur. Frevler ist er. Und dann sagt Allah im Koran, außer diejenigen, die bereuen. Hier haben die Ulama Meinungsverschiedenheit darüber. Was heißt das, wenn man bereut? Heißt das, wird man nicht gepeitscht? Und sein Zeugnis wird nicht immer und ewig abgelehnt und er ist nicht mehr Frevler? Ja. Sagt Imam Shabi, Amir Shabi. Er sagt, إذا تاب لم يحد وقبلت شهادته وزال التفسيق. Wenn er bereut vor dem Richter, er sagt, Entschuldigung, ich bereue, das ist eine Lüge gewesen und möge Allah Ta'ala mir und ich bitte um Vergebung und so und jenes und ich komme zurück zu Allah, dann sagt er, der wird nicht gepeitscht und sein Zeugnis wird nicht ewig abgelehnt und er gehört nicht zu den Frevlern. Andere Ulama sagen, nein, diese Ausnahme gilt nicht für den Anfang mit Peitschen. Für das Zeugnis und für Frevel sein bleibt. Können wir das sagen? Aber beim Peitschen muss gemacht werden. Warum? Weil sie sagen, das Peitschen ist ein Recht von Allah. Und hier gibt es wieder Meinungsverschiedenheit. Sie sagen jetzt, dieses Gebot mit Peitschen, ist das ein Recht von den Rechten Allahs? Oder ein Recht von den Rechten von dem Beschuldigten? Oder von den beiden? Drei Meinungen. Imam Malik sagt, nein, das ist ein Recht des Beschuldigten. Das heißt, wenn der Beschuldigte vor dem Richter sagt, O Richter, ich verzeihe ihm, ich vergebe ihm, dann wird nicht gepeitscht. Alles klar? Bei der anderen Meinung, wenn der Beschuldigte sagt, ich verzeihe ihm, ich vergebe ihm. Er sagt, ja, kannst du ruhig machen und sagen. Aber Peitschen bleibt sowieso, weil das ist ein Gebot von Allah, bleibt. Ja? Und diese Sache ist in Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Und wie gesagt, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wenn der Mensch bereut, vorher, alles fällt weg. Warum? Weil schlimmeres Verbrechen ist, Kufr, zum Unglauben zurückzukehren. Wenn man bereut, dann wird nicht die Strafe aus ihm geübt und alles gilt nicht mehr. Alles klar? Warum in diesem Fall nicht? Auch diejenigen, die jetzt الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُ, die gegen Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam kämpfen und die Menschen in der Straße ihre Geld klauen und Blut vergießen und so. Wenn sie vor dem Richter sind und sie bereuen zu Allah subhanahu wa ta'ala, sie bereuen, dann wird nicht al-Hadd, dass sie hingerichtet werden, wird aufgehoben. Wird was? Aufgehoben durch ihre Reue. Und von daher nicht damit wir sagen, guckt mal, wie hart die Gesetze des Islam sind. Nein. Und wenn es auch hart kommt, wir sind Muslime, wir unterwerfen uns vor den Geboten Allahs. Aber das sind Abschreckungsgesetze von Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Menschenwürde bewahrt bleibt und damit keiner über den anderen was Schlechtes verbreitet. Ich möchte als Ergänzung für unser Thema für heute auf einen Unterricht hinweisen. Und das muss jeder von euch mal hören, weil das ist der wichtigste Teil. Und zwar über die Verleumdung von unserer Mutter Aisha. Sie wurde auch mit Unzucht beschuldigt. Wer ist die Aisha? Frau des Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Sie wurde mit Unzucht beschuldigt. Und was ist geschehen in dieser Geschichte? Ich weise darauf hin, dass ihr inshallah ta'ala auf islamvoice.de geht und dann findet ihr in Ramadan unter Tafsir Surat An-Nur, unter Erläuterung von Koran, findet man diesen Vortrag. Wir werden inshallah den Vortrag mit verbinden mit dieser Serie, damit das zusammenkommt zu einem Teil, damit man sieht, wie schlimm ist dieses Verbrechen gegen eine verheiratete Frau oder verheirateten Mann, so falsch und schlecht zu sprechen. Allahu ta'ala a'la wa'alam. Und derjenige, der sagt, dass die Beschuldigten Recht an diesem Gesetz haben, das ist Imam Malik, und Imam Shafi'i auch sagt, wenn der Beschuldigte verzeiht, dann wird dieser andere Verleumdner nicht gepeitscht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und wie gesagt, der zweite Teil wird inshallah ta'ala im Internet zum Runterladen bereitgestellt, sodass man das ganze Thema hören kann. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.